Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben, der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Ja, servus ihr Lieben da draußen. Ihr befindet euch bei Schneeweiß und Rosenrot, dem fetzigen Podcast mit mir. Ich bin die Shake und mit der wunderbarsten aller Coras, mit der Cora. Hallo Cora.
Hello.
Servus.
Hello, liebe Shake. Hello, liebe Community. Irgendwann müssen wir uns einen coolen Namen für unsere Community überlegen.
Ja, ich habe halt auch schon tatsächlich überlegt.
Ja, das machen hippe PodcasterInnen nämlich.
Ja.
Also, wenn, liebe Community, jetzt direkt der Ansprache mal, wenn euch ein fetziger Name einfällt für euch, dann schreibt's in die Kommis.
Sehr gut. Das ist tatsächlich ja eh der Wahnsinn, wenn man sich den Namen selbst aussuchen darf, mit dem man dann bezeichnet wird. Ich finde das eher sehr demokratische Herangehensweise, dass wir da nicht einfach was draufstülpen.
Ja. Ja, natürlich.
Sondern,
super.
Dass man sich das bei uns selber aussuchen darf. Da machen wir nochmal eine Umfrage auf Instagram.
Und genau, alles, was geht.
Genau, weil bevor ich jetzt in das Thema einsteige, das ich vorbereitet habe, haben wir ja noch was von unserer letzten Folge zu besprechen. Da haben wir ja über die Valeria gesprochen. Und du hast mir am Schluss die Frage gestellt, Shake, what's best in life? Und da haben wir ja gesagt, das vertagen wir jetzt, weil da war ich mit der philosophischen Größe dieser Frage war ich ja völlig überfordert. Und da haben wir gesagt, da darf ich mir nochmal Gedanken dazu machen.
Und hast du Gedanken gemacht?
Ich habe mal ein paar Gedanken dazu gemacht und ich glaube, meine Antwort auf diese Frage ist ein bisschen anders als die Antwort, die ja Conan darauf liefert. Weil er sagt, ja, what's best in life, to crush your enemies und so weiter. Das ist jetzt bei mir nicht so. Ich habe schon mal keine FeindInnen, glaube ich.
Du bist friedlich.
Ja. Nicht, dass ich wüsste. Hast du Feindschaften in deinem Leben?
Nein. Ich habe keine Enemies zum Crushen, Gott sei Dank.
Ja, ich auch nicht. Ich glaube, der hätte ja gar keine Zeit dafür, weil so eine Feindschaft will ja auch gepflegt werden irgendwie.
Extrem anstrengend.
Das ist extrem,
ja, voll.
Anstrengend. Und du bist eh so harmoniebedürftig. Für dich ist das ja der nix. Und für mich ist das auch nichts.
Null.
Deswegen muss ich da ein bisschen anders antworten, als Conan geantwortet hat. Und ich bin dann drauf gekommen, dass es wahrscheinlich zwei Sachen sind für mich. Und das eine, das klingt jetzt ganz plakativ, das, wenn man das so sagt, so ganz geradlinig hippie-esk, Liebe. Aber im Unterschied zu dem, was man vielleicht denken mag, eher so platonische Liebe mit FreundInnen. Weil in meinem Leben war das bisher oft so, dass romantische Liebe kommt und geht. Aber die Liebe zu meinen FreundInnen über sehr lange Zeit besteht und mich das auch immer durch sehr viele Täler in meinem Leben auch über die Höhen begleitet hat. Und ich glaube, ohne meine sehr vielen tollen FreundInnen wird es nicht gehen mit den ganzen Irr- und Wirrungen. Also mein soziales Netz um mich rum ist mir sehr wichtig und war mir schon immer sehr wichtig. Und da bin ich sehr froh, dass ich das habe. Und ich glaube, ohne das keine Chance.
Das ist so wichtig. Einfach um auch zu wissen, wenn es mal wirklich in der Beziehung bergab geht, dass man weiß, okay, man steht am Ende nicht allein da. Man kann darauf vertrauen, dass einen die Leute nicht im Stich lassen oder so. Oder sei es, wenn man jetzt, keine Ahnung, eine schwere Krankheit hat oder so, dass sich die nicht abwenden oder sowas.
Ja.
Das ist so wichtig. Da bin ich voll bei dir, da stimme ich voll zu. Ja. Dass man einfach irgendwie Freundschaften hat, die einem in jeder Lebenslage einfach beistehen und die da sind und mit denen du und bei denen du dich auch nicht verstellen musst. Ich finde, es ist auch so wichtig, Freundschaften zu haben, wo du wirklich du selber sein kannst und wo es halt, wo das Beisammensein nicht anstrengend ist, sondern natürlich und man natürlich auch mal irgendwie Meinungsverschiedenheiten haben kann und so, aber das halt irgendwie auf eine sehr schöne und entspannte Art und Weise klären kann.
Ja, absolut. Das finde ich auch. Also extrem, extrem wichtig, mit das Wichtigste in meinem Leben. Und ich glaube echt, jetzt mal so auf meine Dating-Karriere zurückgeschaut, ich Ich würde mir beim Thema Partnerschaft eine 3 minus geben. Ich sage 3 minus bis 4 plus, je nachdem. Aber ich glaube, eine Freundin...
Der Schüler hat sich bemüht.
Ja, genau, sie war stets bemüht, aber so ganz gelangt hat es nicht. Und bei Freundschaften, glaube ich, bin ich besser. Da würde ich mir selber eine 2 bis 2 plus geben. Und weil es ist ja auch wichtig, dass man Freundschaften pflegt. Und ich finde schon, dass man merkt, wenn man ein bisschen älter wird, so in unserem Alter, wenn ja dann auch die Menschen anfangen, Familien zu gründen und so, dass man das schon rundherum beobachten kann, dass manchmal die Freundschaften dann sehr in den Hintergrund rücken und sich alles dann sehr auf diese Kernfamilie konzentriert, was ja bestimmt, es muss ja jeder selber wissen, wie er das machen möchte, aber das finde ich immer ein bisschen schade, weil ja auch in so Konstrukten sind doch gute Freundschaften eigentlich total wichtig und entlastend. Und also keine Ahnung, wie man mal sagt, früher hat ein ganzes Dorf ein Kind miterzogen.
Ja.
So ungefähr.
Aber bei mir ist es so, seitdem ich Mama bin, es ist eine wirklich interessante Entwicklung, weil sich die wichtigen Freundschaften noch mehr verfestigt haben. Also es ist wirklich so, wie du gerade gesagt hast, man siebt sozial ein bisschen aus, wenn man quasi so in den Kokon der Familie sich erstmal zurückzieht. Aber die Freundschaften, die wirklich prägend und wichtig sind, die werden intensiver. Also so habe ich zumindest das Gefühl, dass der Austausch dann auch irgendwie nur intensiver ist.
Ja.
Weil man sie einfach nicht so oft sieht.
Ja. Ja, total. Und ich finde auch, dass, wie du sagst, manches wird intensiver. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man mal merkt, man ist jetzt an so unterschiedlichen Punkten im Leben, dass man gerade nicht mehr so richtig zusammenfindet. Mhm. Ich finde, das darf auch mal sein. Es darf auch in Freundschaften mal Durststrecken geben. Mhm. Aber so auf lange Sicht, bei meinen richtig guten Freundschaften gab es das immer zwischendurch mal, dass das halt nicht linear verläuft, sondern auch mal sich voneinander entfernt und dann wieder annähert. Aber man ist am Schluss irgendwie immer wieder zusammengekommen und hat sich irgendwie wenig übel genommen. Oder wenn sich was übel genommen wurde, dann wurde halt immer ehrlich drüber gesprochen. Wie du auch gesagt hast, dass man da so sein kann, wie man ist. Also gutes Beispiel, ich war ja mit meiner Schlagzeugerin und einer sehr guten Freundin vor kurzem mal in Berlin ein bisschen unterwegs. Und da waren wir halt das ganze Wochenende zusammen und da gab's halt dann auch mal so Situationen, da sind wir halt da mal eine Stunde durch Berlin gelaufen und keine hat was gesagt.
Cool.
Aber es war keine unangenehme Stille von wegen, oh, jetzt fällt mir nichts mehr, ey, sondern es war einfach so entspannt und okay und beide haben einfach gemerkt, hey, jetzt wollen wir einfach beide gerade nicht reden, aber es ist trotzdem schön, dass du da bist und so und dass das so natürlich einfach funktioniert und nicht unangenehm
das ist.
Das ist mega.
Ich glaube, da hast echt einen Jackpot-Shake.
Ja.
Weil.
Habe ich.
Also.
Habe ich.
Na, wirklich. Also, das ist wirklich sowas von cool, wenn man einfach irgendwie Start sein kann miteinander und das einfach total auf gegenseitiger Harmonie beruht.
Ja.
Es ist super.
Und
also,
das habe ich aber echt mit ein paar und ich würde auch wirklich sagen, dass ich echt einige sehr, sehr gute Freunde und Freundinnen habe, ohne die wäre ich so aufgeschmissen. Also ich glaube, ich könnte dir 5 Leute aufzählen, die ich nachts um 3 sofort jeden anrufen könnte, weil ich wüsste, die wären da. Und das ist was mich tatsächlich sehr beruhigt in meinem Leben.
Ja.
Das gibt mir sehr viel Sicherheit. Sehr viel mehr Sicherheit, als mir bisher zum Beispiel Beziehungen gegeben haben. Deswegen würde ich die Frage so beantworten und ich würde noch natürlich was nachschieben. The Power of Music.
The Power of Music, of course.
The Power of Rock'n'Roll, of course. Also so sehr mich diese Malefiz-Rockmusik auch manchmal aufregt und so sehr ich auch hadern muss, da werden wir heute auch in dieser Sendung noch drauf kommen, warum man immer wieder hadern muss, hat mich das schon über so viele Abgründe drüber getragen und das ist einfach was extrem Wichtiges und Schönes und ich glaube, da stimmst du mir zu, ohne Musik keine Chance.
100%. Musik ist für mich Therapie. Also
ja,
ohne Musik wird's nicht gehen. Ich habe über alle meine Scheißphasen immer Musik gemacht und das hat mir immer geholfen. Das hat mir immer geholfen. Und ich kann mir auch noch genau erinnern, damals, als ich angefangen habe, oder nicht als ich angefangen habe, sondern so in der Pubertätszeit, wo ich noch klassischen Gitarrenunterricht genommen habe, habe ich voll den Schub gehabt, was mein Können betrifft. Also ich habe auf einmal voll geübt und mich voll reingehängt in das Ganze und habe dann irgendwie dann zwischenzeitlich mal Bach gespielt und so. Und ja. Und parallel habe ich dann, glaube ich, auch angefangen, hier mit Children of Bodom Songs zum Starten und so auf der E-Gitarre. Und das ist halt genauso diese fiese Pubertätsphase, 8., 7., 8. Klasse gewesen.
Ätzend.
Ja, und alle, das habe ich ja vor 2 Folgen schon mal erwähnt, ich bin ein echter Spätzünder gewesen. Und natürlich, wenn man dann, wie man halt so ist, in dem Alter vergleicht mit anderen, vor allem Mädchen, dann setzt einem das natürlich Schutz zu. Und
ja,
von dem her, also das war so meine erste wirkliche musiktherapeutische Erfahrung, sage ich jetzt mal. Und alles andere, was danach kommt, ist, baut ja bloß auf der Erfahrung auf.
Ja.
Genau. Ja.
Absolut. Das ist echt, also ich habe ja eben recht spät mit Gitarre angefangen, aber seitdem, das hat einiges für meine Psyche getan, weil ich in schlechten Zeiten zur Gitarre greife und entweder ich spiele was oder ich schreibe irgendeinen einfachen Song und ich schreibe Lyrics und dann ist es draußen und dann geht's. Dann ist es zwar nicht weg, aber du hast was draus gemacht und du hast es irgendwie so, das schlechte Gefühl, du hast dich so empowered darüber, weil du was draus gemacht hast.
Ja.
Und das ist für mich echt auch ein Game Changer gewesen. Einfach, dass man merkt, ich kann jetzt selber ein bisschen musizieren und das kanalisiert irgendwie alles in etwas Gutes hinein und es lenkt dich ab und du bist beschäftigt, du kommst aus den Grübelspiralen raus und so. Und das ist schon echt sehr coole Sache.
Es ist eine andere Art des Denkens. Ich merke das immer wieder, wenn ich Phasen habe, wo ich weniger Gitarre spiele, weil ich viel beschäftigt bin mit Papierkram oder Jobs und dann mal wieder anfange, Gitarre zu spielen, da merke ich wirklich buchstäblich, wie sie meine Synapsen entspannen. Also wie es wird das aufmachen irgendwie.
Ja.
Es ist eine andere Art des Denkens, wirklich. Also du benutzt dann Areale in deinem Gehirn, die einfach da bei anderen Situationen nicht benutzt werden. Und das merke ich direkt, wenn ich anfange, wieder Musik zu machen.
Du merkst es direkt im Kopf.
Genau.
Du spürst quasi den Prozess.
Ja.
Das ist ja.
Ja.
Aber ich meine, es ist ja auch so. Du benutzt ja wirklich andere Hirnareale als bei vielen anderen alltäglichen Aufgaben beim Musizieren. Und ja, das ist schon eine tolle Sache. Deswegen wären das unsere Antworten auf diese Frage. Und bevor ich anfange, habe ich noch ein weiteres wichtiges Thema, das ich nochmal ansprechen möchte. Wir haben es auch jetzt schon öfter angesprochen. Cora, dieser Hüftgitarrengurt.
Ah, ja, ja.
Ich habe ja da, wir haben ja da auf Instagram so eine Umfrage gemacht, gell? Wie unsere Community, in Klammern Name noch unbekannt, wie die das finden, diesen Hüftgitarrengurt. Und ich habe das ja Video geteilt
an
so einer Frau, die den umhat und kurzes Solo spielt. Und dann hat mich total erstaunt, dass das Ergebnis echt gar nicht so eindeutig dagegen war. Ich glaube, es war 60-40
echt?
Gegen diesen Hüftgitarrengurt. Und danach hat mir nämlich mein Spätzle der Landinger draufgebracht, dass die coolste Verwendung eines Hüftgitarrengurts in Back to the Future 3 ist, wo ZZ Top ihre Akustikgitarren einmal rumdrehen und dann anfangen zu spielen im Wilden Westen.
Ja.
Und dann habe ich das ja auch geteilt und das fanden alle super. Ich auch.
Ja, es ist geil.
Und jetzt ist meine Frage. Haben wir diesen Gitarrengurt zu Unrecht und zu früh verteufelt und sollten wir den vielleicht nicht lieber mal ausprobieren, bevor wir unser Urteil drüber fällen? Also ich finde,
will ich diesen Gitarrengurt
eine Umfrage bei Instagram machen. Wir machen jetzt eine Umfrage bei Instagram, ob die Menschen da draußen finden, dass wir den dann mal ausprobieren sollten.
Also ich sag mal so, wenn
du jetzt mal als Star-Gitarristin diesen Gurt.
Ich sag mal so, wenn jetzt diese
echtes Video.
Wenn jetzt diese Firma von, ich weiß noch nicht mal, wie die Firma heißt.
Ja, da gibt's verschiedene.
Ach so, okay. Wenn jetzt eine dieser Firmen zuhört Und wir haben uns jetzt wirklich schon jetzt mit dieser Folge das dritte Mal über die Gurte unterhalten. Also, liebe Firma, ihr könntet uns ein Belegexemplar schicken.
Ja.
Und
wir
dann.
Halt ganz ehrlich prüfen.
Genau. Und dann wird dieser Gurt auf Herz und Nieren geprüft. Und dann gibt's ein ehrliches Fazit.
Das wäre schon, also, jetzt hat's mich fast schon jucke.
Aber ich werde.
Ich war mir sicher, das sagt jetzt jeder, na, um Gottes Willen. Und dann so 40%, ja, super. Ich so, hä?
Ja, vielleicht okay. Ist das doch so irgendwie, vielleicht haben doch mehr Kreuzweh, als man denkt.
Also es ja, ist ja ich mit meinem heutigen Zustand, ich habe es dir schon erzählt, seit Tagen wieder Kreuzweh, Kopfweh, Nackenverspannungen. In diesem Zustand, jetzt gerade wo ich bin, ein bisschen unterhalb im Stimmungsspektrum, mit wirklichen Schmerzen im Rücken, wäre ich ganz knapp davor, dass ich sage, ja okay, komm, tu das her. Weil jetzt gerade, wenn ich mir nur vorstelle, ich tue mir meine schwere Les Paul rum, ja. Da zieht es mir schon die Schulter runter, mir tut alles weh. Dann denke ich mir, so eine Hüftgitarre.
aber dann nur mit dieser Drehfunktion.
Ja, das muss sein.
Weil, genau.
Der muss gehen.
Der Move muss gehen, weil sonst ist das Ganze nur ergonomisch und nur ergonomisch ist keiner lame. Weil dann kann man gleich ins Sanitätshaus gehen, so ungefähr.
Ja.
Wir sind immer nur Rock'n'Roller. Man darf nicht vergessen, wir sind immer nur Rock'n'Roller. Und
stimmt. Also nur mit
schön sein will, muss leiden.
Das stimmt. Alte Klassiker. Wer hätte gedacht, dass wir den hier mal raushauen? Wer schön sein will, muss leiden, dass sie die Schwangitarren umhängen.
Genau.
Okay, wir lassen uns das nochmal durch den Kopf gehen. Und falls die Firma, wie du sagst, zuhört, es würde uns sehr interessieren.
Ja, aber Geld ausgeben durch für das Ding nicht.
Ja, okay.
Das ist jetzt schon mal klar hier. Ja.
30 Tage Zurückgabegarantie. Ich sag, ich nenne den Namen der Firma nicht. So. Gut, jetzt haben wir die wichtigen Sachen geklärt.
Gut.
Jetzt würde ich sagen, steigen wir ins heutige Thema.
Unbedingt.
Geh mal rein. Ich erzähle dir heute eine Geschichte. Letztes Mal waren wir etwas fiktiver unterwegs.
Mhm.
In dieser Woche beamen wir uns jetzt wieder zurück in die Realität. Und da habe ich eine kurze Frage zu Beginn. Wer oder was fällt dir ein, Cora, wenn ich den Songtitel Hound Dog sage?
Hound Dog.
Hound Dog. Mhm.
Wer oder was fällt mir ein? Oh Gott, jetzt hast du mich voll erwischt.
Das macht gar nichts.
Hound Dog. Ist das nicht, ich glaube, Oxymoron? Oxymoron ist das nicht, aber wenn quasi ein Begriff.
Oxymoron ist auch schwarze Milch oder so.
Ja, genau.
Oder?
Aber Hound Dog ist ja quasi doppelt gemoppelt.
Aber ich glaube, Hound Dog ist tatsächlich die Bezeichnung für einen Jagdhund.
Ah, okay. Das bringt mir jetzt
aber
ein.
Aber da klingelt
weiter.
Jetzt nichts bei
na,
dir.
Na?
Das macht nichts. Ich sag's dir.
Eiskalt erwischt.
Aber ich weiß ja, dass du in den 60s nicht so unterwegs bist, sondern in den 50s.
Na, bei mir geht's
eher
Ende 60er los und dann 70s ja. So und dann geht's los bei mir.
Das, was die meisten Menschen mit diesem Song verbinden, ist wahrscheinlich der unsterbliche King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Der hat dieses Lied nämlich 1956 released und er besingt da drin einen buchstäblichen Jagdhund tatsächlich.
Okay.
Und kann dir jetzt aber sagen, dass es ein Original von dieser Version gibt und dass es im Original von dieser Version eigentlich um was anderes geht und dass die Version von Elvis Presley im Vergleich dazu ziemlich ausgebügelt und geglättet war und somit halt Mainstream-tauglicher und hat es deswegen auch in zahlreiche Charts geschafft. Also diese Nummer von Elvis Presley war der erste erfolgreiche Crossover-Titel der amerikanischen Chartgeschichte. Das heißt, dass der quasi in verschiedenen Charts, in den Blues-Charts, in den Country-Charts und in den Pop-Charts mehrere Wochen lang auf den vorderen Rängen war. Und ich glaube, er blieb in den USA 11 Wochen auf Platz 1. Und das ist quasi einer der ganz großen Klassiker aus Elvis Presleys Repertoire.
Wow. Okay.
Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Erstmalig veröffentlicht wurde der Song eigentlich schon im Jahr 1953 von einer anderen Person. Und diese Person, liebe Cora, die lernen wir heute zusammen kennen. Und wir beamen uns jetzt auf dem Zeitstrahl quasi mal knapp 100 Jahre zurück ins Jahr 1926.
Wow.
Ja.
Okay.
Ich ziehe hier wieder die alten Kamellen, hervor. Und in diesem Jahr wird nämlich die kleine Willie Mae Thornton im Dezember als sechstes Kind ihrer Eltern in Alabama geboren. Und ihr Vater George war Pastor. Und ihre Mutter, Mattie, war Sängerin in seiner Glaubensgemeinde. Fällt uns da eine Parallele auf zu jemandem, den wir hier schon mal besprochen haben?
Ja, zu... Ich habe jetzt... Ich hab kurzzeitig überlegt, ob es jetzt nochmal über Sister Rosetta Tharpe was sagst.
Eine ähnliche Geschichte, auch aus einer sehr christlichen Familie stammend. Und auch Willie Mae wird quasi von klein auf durch ihre Familie und durch die Kirche eigentlich mit Musik durchspült. Also mit 8 Jahren hat sie sich dann auch schon selber das Mundharmonikaspielen selbst beigebracht. Das hat sie sich von ihrem älteren Bruder abgeschaut. Außerdem hat sie sehr gerne schon immer gesungen und liebte Sängerinnen wie Bessie Smith oder Memphis Minnie. Und als sie 14 ist, passiert dann leider was Schlimmes. Ihre Mama stirbt an Tuberkulose. Das ist natürlich sehr traurig. Ja. Und zu diesem tragischen Vorfall und über ihre schon ganz früh entfachte Liebe für den Blues hat sie wohl mal in einem Interview gesagt, mein Vater war ein Pfarrer, ein Baptistenprediger und meine Mutter war sehr religiös. Und ich weiß nicht, was ich bin. Ich wurde einfach mit dem Blues geboren. Den Blues bekam ich 39, als ich meine Mutter verlor und dann sagte ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann dachte ich mir, ich glaube, ich möchte den Blues singen. Zu dieser Zeit hörte ich Big Macheo, seinen Worried Life Blues, und ich sagte, das möchte ich sein, das möchte ich singen, und das tat ich dann auch. Also auch eine Frau, die schon extrem früh für sich entdeckt hat, dass das irgendwie genau ihr Ding ist. Blues singen war für sie von Anfang an klar, das ist eigentlich das, was sie mit ihrem Leben machen möchte. Ja. Das ist mit 14 natürlich schon
hart.
Eine frühe Erkenntnis.
Ja.
Auch.
Ja, also es ist erstmal hart, dass man mit 14 die Mom verliert.
Ja.
Und ich glaube, also Tuberkulose ist ja damals wirklich so eine Volkskrankheit gewesen. War ja eigentlich nur bis in die 60er oder so. Echt nur wirklich krass unterwegs. Und ja, also es ist interessant, dass wir vorhin da auch schon drüber geredet haben. Für die war das wahrscheinlich einfach auch Therapie. Trauerbewältigung oder sowas in der Art.
Ganz bestimmt. Sagt sie ja quasi. Den Blues hat sie bekommen ab dem Zeitpunkt und dann war klar, was sie damit machen muss. Und genau, also durch diesen Schicksalsschlag, also den Verlust ihrer Mutter, konnte sie dann nicht weiter in die Schule gehen, was ja auch sehr tragisch ist, weil sie halt Geld dazu verdienen musste. Musste dann also die Schule schmeißen und hat Geld verdient als, und jetzt kommt's, als Spucknapfreinigerin in einer Kneipe.
Ach du Scheiße. Krass.
Das kennt man vielleicht noch aus so Westernfilmen, weißt du, in die Saloons, wenn die alle diese Tabaks kauen, diesen Tabak kauen und dann immer auf den Boden spucken oder in so Spucknäpfe. Und das war damals scheinbar wirklich gang und gäbe. Und da brauchte man dann Personal, das diese Spucknäpfe von diesem braunen, batzigen Pfui-Teufel-Zeig reinigt. Und das hat sie gemacht.
Und das war ihre einzige Aufgabe.
Also sie hat dann auch an der Bar gearbeitet und so, aber das war erstmal ihre Hauptaufgabe. Damit hat sie angefangen mit 14.
Wow.
Was waren so deine ersten Erfahrungen in der Jobwelt? Zeitungen austragen oder doch auch auf dem Level Spucknapfreinigung? Hoffentlich nichts weiteres.
Ich habe nie Zeitungen austragen. Ich habe direkt nach der Schule im Gitarrenladen angefangen. Ich habe keinen Schülerjob oder so gehabt.
Du hast quasi gleich angefangen mit dem Gitarrenladen, der, wo du jetzt immer noch arbeitest?
Ja, richtig.
Wow, du bist eine treue Jobseele.
Ich bin da schon, also seit 2011, das heißt seit 14 Jahren.
Krass, krass. Ja, ja, also wie gesagt, Spucknapfreinigung, das hat sie gemacht. Das ist natürlich echt harte Schule. Und dann geht's aber etwas schöner weiter. Die Legende erzählt es nämlich folgendermaßen. Willie Mae Thornton soll in dieser Kneipe mal wieder die Spucknäpfe gereinigt haben. Es gab dann aber an einem Abend ein Problem. Die Sängerin der Liveband, die hätte spielen sollen, die hat sich vorher schon, wie du sagen würdest, so ein O-kackelt, nicht mehr performen konnte. Und dann hat quasi Willie Mae ihre Spucknäpfe in die Ecke gepfeffert und soll für diese volltrunkene Dame eingesprungen sein. Und das markiert quasi, so erzählt man es sich, den Anfang ihrer Musikerinnenkarriere, weil dann alle total geflasht waren von ihrem Auftritt und von ihrer Stimme. Es gibt auch die Version, dass sie, weil sie Sängerin werden wollte, auch schon bei sehr vielen Auditions und Talentwettbewerben mitgemacht hat. Aber ich finde die andere Version der Geschichte, finde ich besser. Diese ein bisschen schicksalhafter.
Ja, ja. Und hat sie dann nur gesungen oder hat sie dann auch schon eine Gitarre dabei gehabt oder so?
Sie hat nie eine Gitarre dabei gehabt. Sie hat, wie gesagt, Mundharmonika gespielt und sie hat sich dann im Laufe ihrer Karriere auch noch das Schlagzeugspielen selber beigebracht.
Super cool.
Was ja auch mega einfach ist.
Ja.
Also zu dieser Zeit eine schlagzeugspielende schwarze Frau war schon auch ein ziemlicher Knaller. Sie musste dann nicht lange in dieser Kneipe versauern, Gott sei Dank, weil sie dann quasi als Blues-Sängerin bei der herumreisenden Varieté-Show Hot Harlem Review aus Georgia eingestiegen ist. Da haben sich scheinbar einige Damen beworben und sie wurde dann vom Bandchef Sammy Green angeheuert, obwohl er sie vorher eigentlich gar nicht singen lassen wollte, weil er sich dachte, ja, was will denn die 14-Jährige hier? Die hat das ja sowieso nicht im Kreuz. Und dann hat sie ihm aber einfach was vorgesungen und dann hat er sich gedacht, oha, die nehmen wir mit. Und dann ist sie quasi mit 14, 15 von zu Hause weg und ist dann mit dieser Vaudeville-Show 7 Jahre lang durch, wie wir sagen, die Lande gezogen. Durch Alabama und Georgia getourt und ist dann auch schnell zur Hauptsängerin von dieser Combo geworden. Und da hat sie sich auch noch das Schlagzeugspielen beigebracht. Und da hat sie auch den Beinamen bekommen, The New Bessie Smith, was ja für sie als großer Fan von Bessie Smith natürlich ein sehr großes Lob war, dass die Leute sie so gesehen haben. Und nach 7 Jahren ist sie dann ausgestiegen, wie so oft in dieser Zeit, weil es finanzielle Uneinigkeiten gegeben haben soll. Also sprich, sie wurde einfach nicht bezahlt für viele ihrer Shows und hat dann irgendwann gesagt, ja, weißt was dann, auf Wiedersehen, dann versuche ich es woanders. Und dann zieht sie nach Houston, Texas und dort beginnt sie dann in einem Nachtclub namens Eldorado Ballroom zu singen. Und nimmt dann auch ein Jahr später schon ihre erste Single auf, die heißt All Right Baby und auf der B-Seite ist Bad Luck Got My Man. Die wurden von so einem kleinen Label in Texas released und sie ist da auf beiden Stücken auch als Songwriterin aufgelistet, also sie hat die Songs wirklich selber gemacht. Sie kommt dann zu ihrem nächsten Plattenvertrag mit Peacock Records, da hat sie wieder einen Song veröffentlicht, es wird schon so ein kleiner lokaler Hit, aber so richtig zünden tut's noch nicht. Und deswegen geht es sich auch finanziell nicht so gut aus. Und sie muss dann zwar keine Spucknäpfe mehr reinigen, aber sie verdient sich dann ihr Geld als Schuhputzerin, um über die Runden zu kommen.
Ein Step höher in der Karriereleiter,
ja,
oder
so
wie, oder?
Ungefähr. Also ich weiß jetzt nicht, was Schuhe putzen ist schon besser als Spucknäpfe reinigen, aber ist jetzt natürlich beides nicht so erfüllend.
Und leider halt wahrscheinlich einfach auch Jobs, die People of Color damals machen haben müssen.
Ganz genau. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja da wieder in ganz schwierigen Zeiten in der Geschichte von Amerika unterwegs. Zeiten der Segregation, wo man auch als schwarze Frau auch gar keine großen Ansprüche oder Wünsche hegen konnte, was die eigene berufliche Zukunft betrifft. Sie hat dann eine Chance bekommen von Johnny Otis, hieß der Typ. Der war bei dem Label so mit dabei. Und der hat sich quasi so ein paar hitlose Künstlerinnen von diesem Peacock Records in seine California Rhythm and Blues Caravan geholt. Das war auch so ein Combo, die halt viel live gespielt hat. Und die haben dann auch eine Platte in Los Angeles aufgenommen. Und da war sie auch dabei. Und wie gesagt, die sind rumgereist, haben viel gespielt. Eines Abends hatten sie mal einen Auftritt in New York in Harlem's Apollo Theater. Das war im Jahr 1952. Und da hat sie quasi den Abend eröffnet mit einer Coverversion von Billy Ward. Und das Publikum muss wohl komplett ausgerastet sein. Also die ganzen KünstlerInnen, die nach ihr auf die Bühne kamen, hatten keine Chance mehr, auch noch irgendwas zu reißen, weil das Publikum nur noch Willie Mae Thornton verlangt hat, weil sie wohl so krass performt hat.
Cool.
Am nächsten Abend haben sie sich dann alle dazu entschieden, dass sie als krönender Abschluss der Show quasi auftreten soll, ganz am Schluss.
Mhm.
Und der Abend ist deswegen so wichtig, weil da quasi dann zum ersten Mal ihr künftiger Künstlerinnenname auf der Reklametafel stand. Sie hieß dann ab dann nämlich Big Mama Thornton.
Ah, okay.
Hast du das schon mal gehört?
Da klingelt jetzt final was.
Schon, gell?
ja.
Also der Name, der war mir vorher schon, also ein Begriff ist jetzt zu früh gesagt, weil ich kannte halt den Namen und ich wusste schon ungefähr Sängerin, frühe Blues-Sache, aber mehr gab es bei mir eigentlich zu dem Thema nicht in meinem Gedächtnis.
Mhm.
Und nachdem mich die Sister Rosetta Tharpe in unserer ersten Podcast-Folge so angefixt hat, glaube ich, werde ich mich jetzt immer wieder durchackern müssen durch diese Zeit, weil da gibt's einige.
Bist jetzt eingesogen worden von der Zeit.
Voll. Das hat mich echt okay.
Ja, ich hab das auch schon mitgekriegt, weil ich dann auch Sister Rosetta Tharpe gegoogelt hab und dann mein Freund dann auch noch gesagt, ja, weil der ist ja Kanadier, das heißt, der hat, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Kontakt zu der ganzen Blues-Sache. Ich glaube, als Nordamerikaner hast du da ein bisschen ein anderes Upbringing vielleicht. Und der hat dann nur so Leute wie Etta James oder so genannt. Mhm. Na, auch super interessant. Ja, ja, also da gibt's einige Frauenfiguren, die wirklich da prägend waren. Und das ist für mich auch ein komplett neues Feld. Ich glaube, du, Shake, bist ja nur eher drin als ich.
Geht so tatsächlich. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ja, Cora, ich bin dir da meilenweit voraus. Aber bis auf so ein paar Namen und bis auf Sister Rosetta Tharpe, die ich halt aus meiner Rockmusik-Magazin-Karriere mitgenommen habe, weil wir da mal ein Feature drüber gemacht haben, bin ich da auch noch nicht so tief reingegangen. Und jetzt, wo wir diesen Podcast machen, merke ich, wie viele, wie du gerade gesagt hast, wie viele krasse Frauenfiguren, vor allem aus der Zeit. Also ich meine, wir sind jetzt im Jahr 1952. Das ist echt lang her und das war echt schwer für die Damen, über die wir da sprechen. Und deswegen finde ich das so faszinierend.
Ja. Weißt du, was ich auch glaube, weil wir jetzt gerade über diese Jobs gesprochen haben? Ich glaube, dass für viele weibliche People of Color das einfach auch ultimativer Ansporn war, in eine Musikkarriere einzusteigen, weil das wahrscheinlich einfach finanziell auch am erfolgsversprechendsten war.
Ja, wahrscheinlich waren die Optionen ansonsten echt eingeschränkt und da konnte man wahrscheinlich, wie du sagst, noch mehr Geld verdienen. Wir werden es an diesem Beispiel jetzt sehen, dass die, war ja bei Sister Rosetta Tharpe auch so, die hatte so schon eine kleine Peakzeit, aber die ist ja dann auch, hat ja auch nicht alles überdauert und war finanziell, glaube ich, okay aufgestellt in Big Mama Thornton heute. Wenn wir zum Schluss dann rauskommen, werden wir noch sehen, dass es hier ein bisschen anders gelaufen ist, obwohl eigentlich immer wieder zwischendurch wirklich gute Jobs reingekommen sind und sie immer mal wieder so Ups in ihrer Karriere hatte, aber am Ende hat es halt nicht ganz gereicht.
Mhm.
Und ich kann das immer schwer einschätzen. Aber wahrscheinlich war das Leben trotzdem sehr viel vielversprechender als Musikerin und Künstlerin.
Und auch, ich glaube, nicht zu unterschätzen ist der soziale Aufstieg. Also ich glaube nicht, dass die damals dann irgendwie, also wir haben ja da schon drüber gesprochen, die haben ja trotzdem nicht in denselben Hotels schlafen dürfen wie die weißen MusikerInnen und so weiter. Aber ich glaube, dass wenn du mal irgendwie eine Karriere als Kunstschaffende eingehst und da erfolgreich bist in der Zeit, dann hast du zumindest die Chance, auch von der weißen Bevölkerung sowas wie Anerkennung zu bekommen.
Interessant, dass du das ansprichst, weil das ist in der Geschichte von Big Mama Thornton auch ein großes Thema. Und da gibt's ein sehr großes Negativbeispiel und ein Positivbeispiel.
Mhm.
Und da bin ich jetzt zum Negativbeispiel, kommen wir gleich. Nur noch kurz zu ihrem Spitznamen zurück.
Mhm.
Big Mama Thornton, den hat ihr wohl der Manager von diesem Apollo Theater gegeben, weil Willie May muss eine recht beeindruckende Erscheinung gewesen sein. Die war 1,80 groß, hat über 100 Kilo gewogen, aber dieses Big in ihrem Spitznamen kam vor allem auch von ihrer Stimme, weil sie ein dermaßen großes Organ hatte. Also, und wenn man sich die Aufnahmen anhört, ist es auch wirklich nicht untertrieben. Die hatte wirklich eine fantastische Stimme und sie war laut und sie war präsent und sie war da. Halt ganz viele Attribute, die man jetzt Frauen bis heute nicht immer zugesteht. Und deswegen eine sehr, sehr wichtige und coole Person. Und wir kommen jetzt zu der Hound Dog Story, die wir am Anfang ja schon kurz angeschnitten hatten. Weil es war dann quasi 1952, hat sie diesen Song aufgenommen. Und der Song wurde von zwei Songwritern geschrieben, die hießen Cherry Leiber und Mike Stoller. Und über seinen ersten Eindruck von Big Mama Thornton hat Cherry Leiber wohl mal gesagt: "Wir sahen Big Mama und sie hat mich kalt erwischt. Sie sah aus wie die größte, böseste, salzigste Braut, die man je gesehen hat. Und sie war gemein, eine Bärendame, wie man sie früher nannte. Sie wog bestimmt 350 Pfund und hatte alle diese Narben im Gesicht. Ich musste einen Song für sie schreiben, in dem es im Grunde heißt, fick dich. Aber wie macht man das, ohne es wirklich zu sagen? Und wie erzählt man eine Geschichte dazu? Ich konnte ja nicht einfach einen Song voller Schimpfwörter schreiben, daher der Hound Dog." Also muss eine sehr beeindruckende Person gewesen sein. Und der Geschichte nach wurde dieser Song dann mitsamt Text ziemlich schnell auf einer braunen Papiertüte aufgeschrieben. Kurzes Arrangement, den Text und dann sofort aufgenommen.
Das sind meistens die besten Songs.
Ja. Nicht groß zerdacht und irgendwie durch einen Fleischwolf gedreht, sondern einfach so, wie es rauskommt.
Mm.
Das stimmt. Ist ja auch echt bei vielen großen Hits, erzählen die Bands das zumindest.
Ja.
Also der ist in 5 Minuten entstanden. Den wollte ich ja gar nicht aufs Album packen. Und dann so, okay, Glück gehabt.
Also ich habe in meiner Bandkarriere einen solchen Studiosong bei N-Type-Hiwi. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Cool Guy Kusulu ist. Der ist im Studio entstanden. Der ist auch ziemlich simpel vom Riffing her, aber der ist immer nur ein Hit. Den spielen wir immer noch. Und der ist 2013 geschrieben worden.
Wow, das ist echt krass. Und der ging schnell.
Der ging sehr schnell.
Der wurde im Studio quasi noch.
Ja.
Ja, der erste Song, den ich mit meiner Schlagzeugerin jetzt als Trash gemacht habe, das war auch so. Der ist ja auch total stupides Riff. Ist ja nur EEG. Aber wir sind im Proberaum gestanden und ich habe das irgendwie so dattelt und dann hat sie einfach nur mit der Kick und dann sind wir beide da gestanden und haben so ein Grinsen auf
den Kopf
plötzlich gekauft und wir so,
super,
okay, ist eingekauft, mach mal so. Text dazu war auch super einfach und dann war das Ding einfach echt auf der Stunde.
Manchmal ist die Magic da
irgendwie.
Und dann, und dann hast du auf einmal so schnell, wie du nur schauen kannst, einen fertigen Song.
Ja.
Aber oft, also das ist, ich will jetzt
das geht aber auch anders.
Jetzt keine falschen Hoffnungen schüren. Also meistens ist es das Gegenteil.
Ja. Scheiße, wie kommt man jetzt von dem Teil in den Teil, ey? Scheiße, ich hab zwei Riffs, aber ich weiß nicht, wie es zusammenpappen soll. Scheiße, mir fällt kein Bridge, ey. Scheiße, mir.
Ja.
Das
ja, voll.
Gibt's schon auch.
Und so richtige, also so dieses klassische, ja, ich lass mich jetzt von der Muse küssen und setze mich jetzt hin und lass mich inspirieren. Das ist ja ein Mythos eigentlich, ne? Also eigentlich ist ja das wirklich, Musikmacher ist ja einfach Arbeiten. Ne?
Handwerk
das
halt.
Nicht,
Handwerk.
Das ist Handwerk, genau. Und nicht träumen.
Ja. Also manchmal passiert das schon. Ich habe das manchmal schon. Da habe ich so einen guten, lichten Moment, da habe ich so eine Eingebung, da liege ich im Bett. Meistens ist es vorm Einschlafen, wenn ich schon in so einem Zwischenzustand bin. Und dann fällt mir irgendeine Riff-Melodie ein. Und dann weiß ich, wenn ich jetzt nicht nochmal aufstehe, das Licht anmache, meine Gitarre kurz in die Hand nehme und es abfilme, ist es morgen weg. Weil den Fehler habe ich schon oft gemacht, dass ich mir dachte, mei, das finde ich so gut, das merke ich mir bis morgen. Und ich habe es mir nie gemerkt. Es war immer weg am nächsten Tag. Und
klar,
ich bin
das
so
ist
geärgert.
Sofort weg. Ja.
Du musst es aufnehmen. Ja, und dann daddelst du halt irgendwie im Schlafanzug zur Gitarre, machst das irgendwie nochmal schnell und hast es aufgenommen und dann geht's. Sowas gibt's. Aber es stimmt schon, es ist einfach viel Handwerk. Viel Handwerk und feilen und hobeln und nochmal von vorne anfangen.
Ja.
Und ja.
Und so spontan Studio-Songs fußen ja nur auf der Erfahrung, die man als MusikerInnen schon gemacht hat.
Ja.
Also man weiß ja dann quasi schon, okay, das ist jetzt Eingebung, aber die ist auch vielversprechend basierend auf dem, was ich schon an Erfahrung gesammelt habe.
Ja, total. Und dann fällt dir halt auch schneller mal noch ein C-Teil ein oder so, wenn es halt schon 500 C-Teile in deinem Leben geschrieben hast, dann hast du ja schon auch so gewisse Bausteine, die du immer mal wieder dir rausziehst und sagst, das machen wir halt, das machen wir halt gerne als Band.
Ja.
Und das stimmt, das kommt ja auch nicht aus dem Nichts rausgescheppert. Wie sind wir dazu drauf gekommen? Ach, die braune Papiertüte.
Ja,
Songtext,
genau.
Schnell drauf und dann sofort aufgenommen. Es vergeht dann wohl ein bisschen Zeit, bis das Ding rauskommt und sie hat es eigentlich schon wieder so ein bisschen vergessen oder zu den Akten gelegt, weil sie hat ja vorher schon Singles rausgebracht und die haben ja auch nie wirklich eingeschlagen. Und sie fährt dann zum Auftritt und hat im Auto das Radio an und dann hört sie die Ansage, jetzt spielen wir eine Single, die gerade nationale Berühmtheit erlangt, Hound Dog von Willie Mae Thornton. Und sie ist so, what?
Crazy.
Und sie checkt es halt irgendwie gar nicht und fährt dann in den Club und sagt, Leute, wir müssen das Ding jetzt ein paar Mal spielen, damit ich die Lyrics wieder reinkriege, weil ich will den Song heute Abend singen. Sie hat quasi die Lyrics schon wieder irgendwie so aus dem Hirn raus gehabt.
Ja.
Und dann hat sie quasi an dem Abend den Hound Dog zum ersten Mal live performt und die Leute waren halt völlig begeistert. Und die Single hat dann auch mehr als 500.000, Cora, jetzt muss ich noch schauen, ich habe Angst, dass ich jetzt einen Schmarrn verzeihe. Ich habe 500.000 Exemplare aufgeschrieben, aber ich habe Angst, dass ich einen Schmarrn verzeihe. 500.000 tatsächlich. Ja, also er hat dann wirklich, diese Single hat sich 500.000 Mal verkauft und hielt sich dann nach 7 Wochen auf Platz 1 der Rhythm and Blues Charts. Das war quasi der Song, der Big Mama Thornton zumindest in dieser Rhythm and Blues Szene ganz kurz mal echt zum kleinen Celebrity gemacht hat.
Mhm.
So richtig viel Geld hat sie nicht bekommen. Cora, 500.000 verkaufte Platten. Nummer 1 in den Charts, was hat die jetzt da bekommen? Was hat Big Mama Thornton für Hound Dog bekommen?
Boah, oh Gott, was hat die da bekommen? Ich sag jetzt mal, sie hat sich davon vielleicht ein Haus kaufen können. Oder ist es viel zu weit drüber, als was
es
sie eigentlich bekommen
Wahnsinn,
hat?
Wahnsinn, dass du das mit dem Haus sagst, du Hellseherin. Weil in einem Feature im Rolling Stone Magazine über Big Mama Thornton wurde sie zitiert mit folgendem Satz. Jeder lebt in einem schönen Haus, außer ich. Ich lebe einfach nur.
What?
Ja.
Oh, krass.
Also,
oh Gott, die Arme. Oh, fuck.
Ihren Aussagen zufolge hat sie für Hound Dog einen Tantiemenscheck bekommen. Und dieser Tantiemenscheck belief sich auf $500.
Nein. Boah.
Und das war ihren Aussagen zufolge alles, was sie für diesen Song bekommen hat.
Ach du Scheiße. Das gibt's doch nicht. Also ist das ist, hat das rassistische Gründe oder haben weiße MusikerInnen in der auf dem Label so wenig Geld kriegt? Oder? Also ich bin jetzt gerade echt sprachlos.
Also ich sage mal so, alle großen Musiker sind gefühlt in dieser Zeit bis in die 70er hinein am Anfang ihrer Karriere so aufs Kreuz gelegt worden von Management, Labels, keine Ahnung. Also wenn du dir Led Zeppelin, Uriah Heep, diese ganzen großen Bands, die Beatles, die irgendwie dann die keine Rechte an ihren Songs hatten und wo sich dann die Songwriter und die Manager die Taschen vollgestopft haben und die anderen haben halt irgendwie 1.000 Pfund oder Dollar in der Woche bekommen und dachten, wow, wir verdienen viel und dabei haben die anderen die Millionen weggetragen. Es ist natürlich so, dass die Songwriter die anderen waren. Also die Songwriting-Credits, wenn du schon mal nicht hast, ist immer schlecht. Mhm. Aber $500 ist natürlich ein Witz. Und das ist, ist halt einfach Abzocke. Wie diese Abzocke im Speziellen motiviert war, wie viel Anteil Rassismus, wie viel Anteil Frauenfeindlichkeit, wie viel Anteil wir hauen Künstler aufs Kreuz, wie viel Anteil des Musikbusiness ist ein dreckiges Business, da jetzt genau drin ist, weiß ich nicht. Aber unterm Strich sind $500 eine Frechheit. Auch im Jahr 1953. Da war das natürlich mehr als heute, aber für 500.000 verkaufte Kopien und so. Und das Beste kommt ja jetzt. Jetzt kommt ja der Elvis Presley. Der hat ja eben kurze Zeit seine, ich sage mal jetzt, weichgespülte Version rausgebracht. Und die hat dann 10 Millionen Stück verkauft.
Ja.
10 Millionen.
Mhm. Und wie viel hat er verdient?
Das weiß ich nicht genau, aber ich gehe davon aus, wenn man sich seine...
Der hat ja Hauskaffer kennen wahrscheinlich.
Weirde, der hat ja Menschen und einen ganzen Park daneben und keine Ahnung, was so ein Cadillac kaufen können. Was auch total interessant ist, dass in Elvis Presleys Adaption von diesem Song die weibliche Perspektive komplett rausgestrichen ist. Weil er singt wirklich über einen Hund.
Ah, okay.
Also
das ist bescheuert.
Diese lyrische Glättung, die wurde von den Musikern, die hießen Freddy and the Bell Boys, vorgenommen. Und in dieser Version hat es Elvis Presley dann übernommen.
Okay.
Zum Beispiel in seiner Adaption gibt es so Zeilen wie You ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Also du hast noch nie einen Hasen gefangen, du bist kein Freund von mir. Und das klingt halt schon ganz anders als Big Mama Thorntons And Daddy, I know you ain't no cool cat. Und don't come sniffing around here no more und sowas. Also sie hat das halt ganz klar als einen Song über einen Typen gesungen, der sich eigentlich nicht mehr blicken lassen braucht. Und Elvis Presley hat es halt dann irgendwie so glatt gebügelt über einen Hund gesungen und hat halt dann mit seinem Hüftschwung und seinem hübschen Gesicht 10 Millionen Stück davon verkauft. Und das Schlimme an der Sache ist, dass wieder mal eine schwarze Frau eine eigentlich krasse Vorreiterrolle im Rock'n'Roll innehatte und sie wieder mal in der Geschichtsschreibung und im kollektiven Gedächtnis übergangen wurde. Mhm. Und wenn du dir diese Version von Big Mama Thornton mal anhörst, nach dem Podcast, da ist so viel Dreck und Sleaze und Power und Abschätzung und also da ist so viel Gefühl drin. Mhm. Weil die da so befreit und ehrlich über diesen dreckigen Hundesohn von einem Mann singt. Also es sind einfach sehr, sehr starke Lyrics für eine Frau in dieser Zeit. Und allein wie sie da die erste Zeile You ain't nothing but a hound dog reinrotzt, noch bevor die Gitarre kommt. Und dann heult sie zwischendurch und so. Cora, das Hammer. Ist so gut. Mhm. Und es ist irgendwie auch so heavy. Obwohl da, aber das hat so, das ist so heavy, weil sie so heavy ist.
Ja, ja.
Und das hat halt eine ganz andere Qualität, finde ich, als das, was Elvis draus gemacht hat. Und ich möchte da gar nicht den Erfolg schmälern, aber ich finde, es gibt immer unterschiedliche Herangehensweisen an sowas. Und in diesem ganzen Blues-Ding und so, da war das ja auch oft gang und gäbe, dass es halt so Songs gibt, die irgendwie jeder gespielt hat. Aber es ist dann natürlich in der Rockmusikgeschichte schon recht eindeutig, wie das Verhältnis von weißen MusikerInnen zu schwarzen MusikerInnen immer war. Und sie hat selber dann zu dieser Thematik mal gesagt, ich habe schon gesungen, lange bevor Elvis Presley geboren wurde und er springt auf den Zug auf und wird vor mir Millionär mit einem Song, den ich populär gemacht habe. Das soll sie 1972 gesagt haben. Er macht 1 Million und all das, weil er ein anderes Gesicht hat als ich.
Das ist so
und
bitter.
Ich finde die Aussage, ja schon, genau.
Oh, das ist so bitter. Das ist so scheiße. Oh.
Ich finde, dem einen Satz steckt so viel drin.
Ja, voll.
Weil dieses andere Gesicht, da ist ja quasi, da steckt ja alles mit drin. Also die andere Hautfarbe, andere in Anführungszeichen.
Hat der Elvis da schon eine Karriere gehabt oder war der da auch, als er den Song rausgebracht hat, erst am Anfang seiner Karriere?
Hound Dog war schon ein großes Ding für ihn.
Mm. Ja, man hat ja hier jetzt auch wieder vor allem bei Presley diesen klassischen Mob von weiblichen Fans, der ja dann bei den Beatles ganz stark präsent war. Und ich glaube, dass das halt einfach der Grundpfeiler seines Ruhms auch war, dass er halt einfach
sehr normattraktiv war.
Ist sehr normattraktiv war, genau.
Ja.
Wahrscheinlich ja irgendwelche pubertären Wünsche geweckt hat und so weiter. Also er hatte halt einfach eine krasse Fanbase.
Ja, aber er hatte halt eine Fanbase von weißen Mädchen.
Ja, genau.
Und er hatte halt einfach dann Management-Label, ja, die halt was aus ihm machen wollten, weil sie wussten, es funktioniert und es hätte mit einer Person wie Big Mama Thornton nicht funktioniert. Die war nicht normschön, die war auf ganz vielen Ebenen einfach nicht, er wäre ja nicht machbar gewesen.
Das ist
gewesen,
so scheiße.
Weil das hättest du einem weißen Publikum ja nicht näher bringen,
ja,
können. Und das ist witzig, dass du das mit dem Teenage Girls ansprichst. Weil da habe ich mir im Zuge von der Recherche auch über Elvis kurz Gedanken gemacht und über diese, ja, krasse Beatlemania und so, wo die Frauen ja wirklich ausgerastet sind, weil wir bei unserer letzten Folge oder vorletzten Folge auch mal kurz das Thema Groupies angeschnitten hatten. Und da habe ich mir schon überlegt, ob ich das heute machen soll, aber da brauche ich mehr Zeit, weil das sehr schwer für mich einzuordnen ist. Und dann dachte ich mir nur so kurz, Mai, diese kreischenden Teenie-Girls und so, das wird zwar allgemeinhin so als hysterisch und so betrachtet und das stimmt auch, aber war es nicht auch, es hat sich ja für Frauen nicht geschickt, sich so zu verhalten. Es war in den 50er, 60er Jahren auch für Teenager-Mädchen eigentlich ja jetzt nicht gesellschaftlich den Normen entsprechend, sich so hemmungslos, und wenn es jetzt ist, weil der Typ auf der Bühne steht, aber sich so hemmungslos diesen Gefühlen hinzugeben und so hemmungslos zu schreien und zu kreischen und Sex haben zu wollen, ist ja eigentlich in der Zeit auch schon fast wieder, also es war jetzt auf jeden Fall nicht den Normen entsprechend.
Ja. Ja.
Es war jetzt nicht so, wie man sich seine Tochter vorgestellt hat.
Das stimmt, aber es gab ja damals schon Rebellion gegen die Eltern. Und ich glaube,
genau,
das war der Ausdruck damals. Also es war ja für die damaligen Eltern war ja der Elvis Presley quasi ein Punk.
Genau, ja total. Das war der Schreck.
Ja.
Aber deswegen, ich glaube, dass das, weil wenn wir jetzt mit unserer Brille drauf schauen und auch wenn darüber gesprochen wird in vielen Rockmusik-Dokus und so, dann haben diese Masse an kreischenden Teenager-Mädchen, da wird immer so ein bisschen sich drüber lustig gemacht oder so ein bisschen despektierlich oder so scherzhaft, was ja auch okay ist, weil es schaut ja auch wirklich lustig aus. Teilweise gibt es ja Szenen, wo du dann wirklich denkst, okay, alles klar, ruhig bleiben, jetzt müssen wir dann einen Krankenwagen holen. Aber da wird ja nie drüber gesprochen, dass nicht nur die das auf der Bühne gemacht haben und die das hervorgerufen haben, sondern auch die sich da mitreißen haben lassen, in dem Fall halt die Mädchen. Genau, das war ja auch Teil der Counterculture.
Ja.
Aber da bin ich noch nicht weitergekommen in meinem Gedankengang. Ich glaube, das habe ich mir heute unter der Dusche, habe ich mir das gedacht.
Ja, vielleicht kann ich so ein bisschen weiter spinnen. Ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, mir gedacht, okay, ja, richtig. Aber es ist trotzdem immer fixiert, also diese Hysterie war immer fixiert auf ein männliches Idol.
Genau. Das ist das Problem an der Sache.
Ja, also
das Problem, aber das macht's.
War halt einfach so, dass die Hysterie wage ich jetzt zu behaupten, nie ausgebrochen ist in der Zeit damals bei einer Musikerin, also bei einer weiblichen Musikschaffenden.
Nee. Nee, von beiden Seiten.
Also das Ziel, um jetzt quasi auf meine Folge 2 einzugehen, Frau und die E-Gitarre, also der Aspekt des Matings, überspitzt formuliert, ist da, glaube ich, ein sehr ausschlaggebender Faktor, dass man halt einfach da als junges Teenage-Girl den Elvis Presley als Wunschmann angesehen hat, mit dem er dann fünf Kinder zeugt und dann, während er auf Tour ist, diese fünf Kinder versorgt und bekocht und den Arsch ausputzt. Und wenn der Mann dann wieder zu Hause ist, dann super gut ausschaut und den Mann dann auch noch mit bekocht und so weiter.
Und den Rest auch. Ja, genau, auf jeden Fall. Nur dieser eine Aspekt, der so ein kleiner sexueller Befreiungsschlag war, den es ja einfach damals gegeben hat in der Zeit, der ist auf jeden Fall auch mit drin, dass das irre Ausmaße angenommen hat und dass das natürlich genau aus diesem Grund geschehen ist, den du gerade genannt hast. Klar, das, genau. Da finde ich, haben wir jetzt einen schönen Gedanken zusammengefügt aus zwei Hirnhälften.
Sehr gut. Das können wir.
Danke, Cora.
Gerne.
Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Aber das ist mir jetzt irgendwie gerade, ist mir das jetzt spontan eingefallen. Wieder zurück zu Big Mama Thornton. Wir hatten das ja eben auch schon bei Sister Rosetta Tharpe, dass People of Color, schwarze Frauen vor allem, eine so prägende Rolle im Rock'n'Roll inne hatten und dabei einfach nicht in die weiße Mehrheitsgesellschaft vordringen konnten wegen diesen ganzen Hürden. Und ihre ganzen Ideen und auch Teile ihrer Identität und auch ihres Habitus wurden halt dann einfach von konformeren KünstlerInnen übernommen. Und das hat dann in der breiten Masse funktioniert. Und was nämlich an Big Mama Thornton neben ihrer stimmlichen Wucht auch noch besonders war, dass sie manchmal auf der Bühne sehr männlich konnotierte Klamotten getragen hat. Also sie hatte dann echt eine Arbeiterhose an, Karohemden, so Krempenhüte, Cowboystiefel oder auch Anzüge, also Männeranzüge. Und das war für die 50er und 60er Jahre eigentlich ziemlich radikal.
Cool.
Weil da kann man sich auch wieder an Sister Rosetta Tharpe erinnern, die zwar ihre SG umhatte, aber die trotzdem fesch in Kleid und Pumps und Wollmantel aufgetreten ist. So Outfits gibt's von Big Mama Thornton auch zu sehen, aber halt auch diese anderen, männlich konnotierten. Und das ist ziemlich cool. Mhm. Und die hat echt halt einfach mit ihrem Äußeren und mit ihrer Größe und ihrer Lautstärke und ihrer krassen Präsenz mit ziemlich vielen Erwartungshaltungen gespielt und Klischees gebrochen und hat halt auch eigentlich mit ihrer reinen Existenz dieses Bild der respektablen, braven, gesitteten Frau halt so einmal in der Mitte auseinandergerissen. Und deswegen finde ich, ist sie echt der coole Brezen. Mhm. Es geht in ihrer Karriere immer mal wieder auf und ab und auf und ab. Und es gibt nämlich noch einen zweiten Song, den sie geschrieben hat und den sich dann auch jemand anderes zu eigen gemacht hat.
Schon wieder.
Aber da lief's anders. Und jetzt bin ich einmal so polemisch und sage diesen folgenden Satz. Da lief's anders, weil die Person, die sich diesen Big Mama Thornton Song zu eigen gemacht hat, eine Frau war.
Ha, okay.
Sie hat nämlich ihren zweitwichtigsten Song im Jahr 1961 geschrieben. Der heißt Ball and Chain. Da geht's um die Gefühle einer Frau, die schlecht von ihrem Partner behandelt wurde. Auch immer diese weibliche Perspektive in den Lyrics. Das ist ja auch einfach was ganz Besonderes.
Ja.
Und sie hat dann die Rechte an ein kleines Record-Label in San Francisco übertragen. Die haben dann andere Lieder von ihr rausgebracht, aber diesen Song haben sie zurückgehalten, haben sie aber die Rechte behalten. Der ist also nicht rausgekommen. Sie hat den aber live gesungen und gespielt, aber eben keine Tantiemen dafür bekommen. Bei einem ihrer Auftritte kam dann ein junges, weißes Mädchen zu ihr und hat sie gefragt, ob es okay wäre, wenn sie mit ihrer Band diesen Song covert. Und dieses junge, weiße Mädchen hieß Janis Joplin.
Oh wow. Cool. Mhm, ja, macht Sinn.
Und das macht Sinn. Ja. Die hat es dann mit ihrer Band zum ersten Mal 67 gecovert. Und zwar haben sie das beim Monterey Pop Festival, das ist ja eins der berühmtesten Pop-Counterculture-Veranstaltungen aus den 60er Jahren in den Staaten, haben sie das erste Mal gespielt und haben dann auch ihre Live-Adaption von diesem Song auf das Album Cheap Thrills gepackt. Die Band, wo Janis Joplin damals war, hieß noch Big Brother and the Holding Company. Und 1968 ist das Album rausgegangen und richtig durch die Decke gegangen. Ist richtig durch die Decke gegangen und das hat dann dazu geführt, dass Big Mama Thornton, die da gerade nicht so viel Erfolg hatte, wieder mehr ins Licht der Öffentlichkeit rückte, weil Janis Joplin auch keine Gelegenheit ausgelassen hat, um jedem zu erzählen, dass dieser Song von dieser Frau ist und dass diese Frau der Wahnsinn ist. Und sie hat sie auch mitgenommen auf Tour und die hat dann als Vorband von Janis Joplin auch gewirkt cool. Und so. Und so kann man es halt auch machen.
Ja.
Finde ich. Das ist schon was ganz anderes.
Voll. So cool. Ja, ja, und dass
diese Janis, beiden Fälle, gell?
Ja, dass Janis Joplin da auch quasi Big Mama Thornton covert, liegt auch völlig nahe. Weil.
Absolut.
Die Janis Joplin ja im Prinzip auch Blues macht oder gemacht hat.
Ja.
Ja.
Und ja auch keine. Das war ja auch keine Frau, die in eine Pop-Schublade gepasst hat, die es damals gab. Also Janis Joplin war ja sehr erfolgreich, war aber, was ja fast ungewöhnlich war, dass sie so erfolgreich war, weil sie ja eben sich nicht angepasst hat und sie war nicht normschön und sie hat sich nicht reinzwängen lassen in dieses Korsett und sie war laut und sie hat gesoffen und sie hatte eine krasse, kratzige Reibeisenstimme und ist auf der Bühne völlig aus sich rausgegangen und war ja auch einfach großer Blues-Fan und auch großer Fan von eben Sängerinnen wie Big Mama Thornton. Und ich finde es einfach total schön, dass man sieht, dass es so Geschichten auch gibt und in diesem ganzen Sumpf.
Ich glaube, dass das auch der Aspekt, dass sie Big Mama Thornton mit auf Tour nimmt, ist auch ein Ausdruck der Counterculture, dass du quasi jemanden, der nicht ins Normschönheits- und klassische soziale Strukturen erfüllende Person mitnimmst und versuchst quasi hochzuhieven dadurch.
Ja, auf jeden Fall. Und es war halt auch ihre Art der Ehrerbietung.
Mhm.
Dieser Frau gegenüber, die sie halt geprägt hat.
Ja.
Und wollte ihr halt auch helfen. Also sie wollte sie halt nicht abzocken, ihr ihre Musik wegnehmen und damit als weißes Mädchen Erfolg haben, sondern sie wollte, dass alle wissen, wo das herkommt.
Ja.
Und das finde ich eine sehr schöne Sache. Und Big Mama Thornton hat dann quasi, um so ein bisschen auf dieser Joplin-Welle mitzusurfen, auch nochmal ihre Version dann über anderes Label veröffentlicht. Hat es nicht so riesen viel gebracht, aber es war trotzdem noch mal besser als die Plattencompany vorher, die den Song gar nicht rausgebracht hat. Sie hat dann immer mal wieder das Label gewechselt. Sie ist mit dem American Blues Folk Festival durch Europa und das UK getourt. Das war auch diese Veranstaltung, wo die Sister Rosetta Tharpe dabei war und in England vor Jeff Beck und Co. gespielt hat und die alle mit offenen Mündern zurückgelassen hat. Da waren Muddy Waters und diese ganzen Blues-Legenden waren da bei diesem American Folk Blues Festival dabei. Und da waren Sister Rosetta Tharpe, Big Mama Thornton und ich glaube noch 2, 3 andere Frauen im Line-Up. Ansonsten halt eine endlose Liste an Blues-Künstlern und halt irgendwie 4 Frauen dabei. Und sie hat sich dann auch noch einen großen Traum erfüllt. Sie hat auch noch eine Gospel-Platte rausgebracht. Das war ihr irgendwie total wichtig, weil Gospel ja das ist, wo sie herkommt und was sie quasi zu der Sängerin gemacht hat, die sie dann war. Das waren dann die 70er Jahre. Es lief, wie gesagt, immer mal wieder gut, immer mal wieder schlecht. Dann war sie mal wieder im Fernsehen mit Aretha Franklin. Dann lief mal wieder nix. Dann war sie mal wieder im Fernsehen. Dann war sie mal wieder auf großen Festivals mit wirklich Legenden unterwegs und dann war es mal wieder schwierig. Man muss leider sagen, dass die Frau sich nicht nur ab und zu gekleidet hat wie ein Mann, sondern sie hat auch gesoffen wie 3.
Ah.
Hat schon sehr früh angefangen mit dem Alkoholkonsum. Ich meine, wenn man mit 14 anfängt, auf Tour zu gehen, ist es ja bei vielen Figuren der Rock- und Blues- und Metal-Geschichte so, dass das Tourleben einen zu starkem Alkohol- und Drogenkonsum verleitet. Ja. Und sie hat sehr, sehr viel getrunken und sehr regelmäßig getrunken und ist daran dann auch gestorben. Also sie hatte dann mit 57 Jahren einen alkoholinduzierten Herz, ein alkoholinduziertes Herz- und Leberversagen.
Oh Mann, ey.
Und ist daran gestorben.
Dieser
und
scheiß Alkohol, das ist echt.
Also das ist in diesem Genre wirklich
ja
krass.
Es ist aber auch so, weißt du, jetzt trinke ich im Moment, sorry, jetzt gibt es einen kurzen Eingrätscher.
Tu es.
Ich trinke im Moment kaum, aber ich habe auf Tour, ich habe mir am Anfang der Tour dann auch gedacht, ja, so drei Bierchen oder mal irgendwie zwischendurch mal einfach so ein paar Bierchen und so easy, locker, alles cool und dann, hey, gerade das so schaust, ist am Ende der Tour dann doch immer so gewesen, dass ich dann schon so auf meine 6 Bierchen gekommen bin und so. Oder mehr.
Ja.
Und
ja.
Und also es ist.
Das merkst, gar
das
nicht,
merkst du gar nicht. Das passiert so nebenbei und es ist halt da der Lifestyle und so und jeder andere macht und so. Und wenn du dann nicht konsequent sagst, ich trinke nichts und wirklich konsequent dabei bleibst, dann bist du da sofort drin. Weil, also so ein bisschen. So mal ein Bierchen hier und da ist zwar cool, wenn man das schafft, aber es ist echt, es ist schon eine Herausforderung, finde ich. Man ist dann nicht auf demselben Stimmungslevel, wenn man weniger trinkt und dann muss man sich zurückziehen und ins Bett gehen und dann hat man aber irgendwie oft so das Gefühl, dass man sich nicht genug sozial integriert. Also man muss da
ja,
quasi
ja.
schon ein sehr gefestigtes Selbstbewusstsein haben, um zu sagen, okay, das führt heute Abend zu nichts mehr. Die Gespräche drehen sich im Kreis. Und es wird heute nimmer die Weltgeschichte verändert. Ich gehe jetzt einfach ins Bett.
Ja.
Das ist manchmal echt schwierig, finde ich. Vor allem auf Tour. Und man hat dann immer so ein Fahrwasser, wo man dann auch echt so einen Zyklus hat, sage ich jetzt mal. Mit der Trinkerei. Aber also ich, Gott sei Dank ist es bei mir nie zum Totalausfall kommen auf Tour oder so. Und es ist auch nicht mein Ansinnen, dass das in Zukunft passieren
das
wird.
Das finde ich gut, Cora, dass das nicht dein Vorsatz ist, dein fester. Totalausfall ist jetzt mein Vorsatz.
Und normalerweise, es klingt jetzt so, als wäre ich voll die Alkoholikerin, bin ich nicht. Also ich bin Gelegenheits- und Gesellschaftsgenusstrinkerin.
Ja, aber auf Tour ist halt ständig Gesellschaft und Gelegenheit.
Genau, so
das
ist es.
Das Ding.
Ja. Und ich glaube, wenn du da als Big Mama da einfach das schon so gewohnt bist und du entwickelst ja Abhängigkeit, das ist ja auch nicht zu unterschätzen, dass du da dann auch den Alkohol brauchst, um zu funktionieren oder um quasi Sozialphobien auch irgendwie zu unterdrücken. Also ich glaube, wenn du ständig auf Tour bist und ständig mit Leuten zu tun hast und da mal irgendwie eine Down-Situation hast und eigentlich keine Person mehr sehen willst, dann kann dir da der Alkohol schon sehr gut helfen, wieder in Stimmung zu kommen.
Ja, und also es ist nicht umsonst in diesem Musikbusiness der größte Freund und Feind aller MusikerInnen. Ich meine, der Alkohol hat so vielen Leuten buchstäbliches Knack gebrochen.
Mhm.
Und es ist halt einfach diese Tourspirale so dafür gemacht, Leute da reinzuziehen, aus verschiedensten Gründen. Und dann kommt ja vielleicht auch noch bei anderen Leuten dazu, kann ich jetzt nicht sagen, aber oft steckt ja hinter einer Alkoholabhängigkeit auch noch was anderes. Es gibt ja auch Leute dann, die trinken über Schmerz drüber. Du weißt ja nicht, wie ging's ihr mit dieser Elvis Presley-Sache, mit diesem Wissen, dass meine Kunst nie so gut werden wird, weil ich eine schwarze Frau bin oder sowas. Das kann ja so mannigfaltige Gründe haben, warum man sich betäubt oder, wie du sagst, weil man funktionieren muss, obwohl man eigentlich nicht mehr kann, weil man sozial funktionieren muss, obwohl man keinen Bock hat, weil man
und
weil es schön ist, weil es eine gute Zeit ist und man es übersieht.
Ja.
Also da gibt's ja so viele verschiedene Fallen, wo man reintappen kann.
Und was mir jetzt auch gerade nur einfällt, auch wenn ich jetzt so an meine eigene, so am Beginn meines Musikerinnen-Daseins denke, ich bin ja in der totalen männerdominierten und Clique quasi gewesen und habe nur mit Männern Musik gemacht und die haben alle Bierdrunger. Das heißt, ich bin so sozialisiert worden und es ist dann natürlich, du müsst ja dann auch mithalten, ne?
Ja. Yeah.
Also ich habe mir schon sehr, sehr früh das antrainiert, quasi mit meinen Kumpels beim Saufen mitzuhalten.
Ja. Yeah.
Und ich kann mir das bei ihr auch gut vorstellen, dass sie halt einfach in einer, zumindest was das Business betrifft, so die Strippenzieher hinter ihrer Kunst, waren wahrscheinlich alle oder zu Großteil Männer.
Ja, nur.
Und ich glaube, um da mithalten zu können und quasi auf dem Toughness-Level, das klingt bescheuert, zu können, da hat sie halt wahrscheinlich sich das auch antrainiert. Und das Schlimme ist halt, dass sie nie den Weg rausgefunden hat, dann offensichtlich.
Also sehr guter Punkt, das hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, so, aber genau das stimmt ja. Das ist was auch mit dem Trinken. Auch in diesem Genre speziell.
Mhm.
Die kann mithalten mit uns.
Mhm.
Die zeigt keine Schwäche, auch beim Alkoholkonsum. Das ist schon auch, glaube ich, ein Punkt, der wichtig ist.
Mhm.
Ja, also ich war ja noch nie auf Tour, nur immer Weekender.
Mhm.
Deswegen kann ich es nicht sagen. Und ich habe auch sehr spät angefangen, aktiv Musik zu machen. Ich habe in meinen 20s, auch in meiner Zeit in Regensburg, zeitweise extrem viel Alkohol getrunken. Auch ungesund viel Alkohol. Wenn ich da heute drauf zurückschaue, wo ich mir denke, Kind Gottes, was hast du dir dabei gedacht? Auch ungesund Alkohol getrunken, nicht nur von den Mengen her, sondern auch eben um Schmerz zu betäuben, seelische Schmerzen zu betäuben, wo man sagt, das sind Zustände, da sollte man gar nichts konsumieren.
Mhm.
Und dann habe ich Ende 20 relativ aufgehört, Alkohol zu trinken, aber jetzt gar nicht so aktiv. Ich habe das auch dazwischen dann immer mal schon wieder so ein Jahr gehabt, wo ich dann einfach keine Lust hatte. Da habe ich dann einfach nichts drum mehr.
Mhm.
Und dann ging es wieder los. Und mit Ende 20 so, ich bin jetzt auch so ein bisschen Gelegenheitstrinkerin und jetzt bin ich halt so echt so alte Leute-Trinkerin, so Rotwein zum Essen und einmal ein, aber ich bin wirklich... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Hackel gehabt habe. Fast schon schade, weil der schöne Hackel ist zwischendurch schon mal was Schönes. Aber auf Tour oder so, ich habe nie was getrunken. Bei Auftritten,
cool.
Ich habe nie was getrunken. Ich habe vorher nichts getrunken, ich habe danach nichts getrunken und ich habe dann auch gesagt, wisst ihr was? Macht's jetzt was gern, jetzt ich gehe ins Bett, servus.
Ja, cool. Also,
ich hatte ganz, ganz selten, weil ich kenne das von früher, auch dieses Gefühl, wenn ich jetzt gehe, verpasse ich was. Krasses. Mhm. Dann passiert die krasseste Geschichte meines Lebens und alle waren dabei, nur ich nicht. Das kennt man ja.
Ja.
Die vor allem auch aus so Single-Phasen. Mhm. Wenn man Single ist und zu Hause sitzt dann am Freitagabend oder so, das geht, da denkt man sich ja,
das geht gar nicht.
Jetzt gerade. Und das hatte ich echt, das hatte ich nie. Da bist natürlich dann auch oft so ein bisschen der Partypooper.
Mhm.
Aber ich habe es ja den anderen nicht weggenommen. Aber ich habe ja gewusst, ja, ihr trinkt jetzt, eure Gespräche wären nicht interessanter.
Ja.
Und morgen in der Früh haben wir alle einen Kader, also außer ich.
Ja, genau.
Und der Sonntag ist im Arsch.
Ja. Ja.
Und deswegen
so
habe ich das.
Und der Montag
immer,
oft da.
Ja, inzwischen auch teilweise noch bis in Dienstag hinein.
Ja. Das ist richtig.
Ja. Deswegen bin ich da ganz froh und ich glaube, ich hätte auch betrunken auf der Bühne. Das ist ja dieser Rock'n'Roll-Mythos.
Das geht gar nicht. Das mache ich auch nicht.
Das,
also ich trinke vor der Show maximal ein Bier, meistens bei meinem Aufwärmritual. Ich bin dann einfach bei mir, mit mir selbst und wärme mich auf und dann trinke ich eine halbe. Ansonsten während des Auftritts ganz gemütlich, da trinke ich dann meistens echt bloß so drei Schlücke, weil ich sowieso nicht dazu komme, mehr zu trinken. Und
das
dann
zählt
auch
eh nicht, weil das geht ja sofort durchs System.
Genau.
Also, was man während dem Auftritt trinkt, das zählt nicht, weil das ist ja wirklich, das geht hier rein und aus allen Poren sofort wieder raus.
Voll, exakt. Und dann halt manchmal nur gemütlich irgendwie ein, zwei halbe dann danach. Und das ist ganz cool.
Aber ja, mehr, voll. Nee. Ich habe einmal das Problem, mir schmeckt Bier einfach nicht. Mir hat es noch nie geschmeckt, ich probiere es immer wieder und dann muss ich die ganze Zeit bieseln. Die ganze Zeit muss ich bieseln, wenn ich ein Bier trinke und dann sind es die Situationen so, jetzt auf Bühne. Und ich denke mir so, ah, und mir ist ein eigener Bieseln. Ich bin ein eigener Bieseln. Und dann so, es geht sie nicht mehr aus. Und ich meine, auf der Bühne ist ja dann immer so, wenn das Adrenalin einkickt.
Ja, dann merkt man es
sowieso. Sind ja alle Körperfunktionen weg. Aber diese 3 Minuten vorher, ja, wo du so am Bühnenrand stehst, weißt du, in meinem Catsuit,
ja,
da wo sowieso keine Möglichkeit, dass du irgendwie da rauskommst oder rein. Und dann stehst du so wackelnd vor der Bühnenrand und denkst, oh Gott, ich hätte jetzt alles dafür gegeben, ich hätte nur mal ein bisschen gesollt. Und dann, ah ja, okay, geht schon.
Ja, ja.
Deswegen hat sich bei mir Bier immer raus, weil das hat diesen Effekt einfach um ein Zehnfaches verstärkt. Daher ist so, ja, keine Ahnung.
Das treibt
das. Das ist bei mir schwierig. Ja, genau. Als Abschluss habe ich noch ein Zitat von ihr. Das konnte man in einer Ausgabe von der New York Times aus dem Jahr 1980 lesen. Und da hat sie gesagt, als ich aufwuchs und Bessie Smith und all den anderen zuhörte, sangen sie mit Herz und Seele und drückten sich selbst aus. Wenn ich einen Song von Jimmy Reed oder jemand anderem singe, habe ich deshalb meine eigene Art, ihn zu singen. Denn ich will nicht Jimmy Reed sein, ich will ich sein. Das fand ich einen sehr schönen Satz und ich glaube, das hat sie immer beibehalten, dass sie sich nicht verbiegen hat lassen.
Super.
Und sich immer selber treu geblieben ist. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den traurigen Downer am Schluss noch raushauen soll.
Hau nicht raus.
Also sie wurde ja nur 57 Jahre alt und wurde dann in Los Angeles auf einem Friedhof in einem sogenannten Armengrab neben 2 anderen unbekannten fremden Personen beerdigt, weil kein Geld da war für ein,
das ist so ungerecht,
eigenes Grab. Entschuldigung. Jetzt ist es.
Ja, also und, du musst es schon sagen, weil es ist wichtig zu wissen.
Ja, es ist wichtig zu wissen.
Das ist Ganze ja nun mal, also ihr ganzes Dasein nur tragischer macht.
Das ist schon krass.
Ja, ich hätte es ja so vergönnt, dass sie einfach weiß, zumindest ein Haus,
ja,
hat. Na?
Ja, voll. Und wir haben ja auch bei Sister Rosetta Tharpe drüber gesprochen, wie spät diese Würdigungen und Wertschätzungen kamen. Und es war bei Big Mama Thornton fast noch ein bisschen später. Und Sister Rosetta Tharpe wurde ja 2018 in die berühmt-berüchtigte Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Big Mama Thornton ist im Jahr 2024 aufgenommen worden. In der Kategorie Musical Influence. Also nochmal 6 Jahre später. Und sie wurde witzigerweise auch von Brittany Howard von den Alabama Shakes eingeführt, wie Sister Rosetta Tharpe 6 Jahre vorher.
Vielleicht ist die da so ein bisschen der Spokesperson. Kann ja sein, dass die
vielleicht
da...
Vielleicht macht die sich da stark dafür.
Genau, ja.
Und ja, also 2024, auch wieder extrem spät dafür, was sie eigentlich geleistet hat. Ja. Und ja, das war eine Geschichte, die wieder viel aus auch unserer Sister Rosetta Tharpe Geschichte schon aufgegriffen hat.
Mhm.
Und eine etwas tragische Geschichte. Wie gesagt, das mit Janis Joplin zwischendurch fand ich einen sehr schönen Aspekt, dass es sowas auch gibt.
Total.
Dass da nicht nur schlechte Menschen im Business unterwegs sind, sondern dass auch mal was irgendwie ganz fair und okay abläuft. Ich meine, eigentlich ist es ja, möchte man meinen, wäre das ja der normale Weg, wie man solche Sachen regelt. Aber es ist tatsächlich die Ausnahme.
Mhm.
Und deswegen fand ich diese Geschichte sehr spannend, liebe Cora.
Ja, vielen, vielen Dank. Du hast mich mal wieder sehr bereichert, weil ich wirklich in dem Segment Blues Rock, vor allem so Beginn des Blues und so weiter, da bin ich echt nur sehr unwissend. Von dem her, vielen Dank für den Input.
Ja, sehr gerne. Ich bin da auch in den Babyschuhen. Also, aber es sind echt spannende Stories und faszinierende Persönlichkeiten. Und da, wo man sich denkt, das war halt wirklich Rock'n'Roll.
Ja,
finde ich. Da ist ja alles danach irgendwie, weißt schon, diese ganzen, ich darf jetzt nicht weiterreden, weichgewaschen Mamasöhnchen, die da ihre wilden Pseudogeschichten erzählen und dann sieht man halt, liest man solche Geschichten und denkt sich, ja, das sind Widrigkeiten, das sind Underdog-Lifestyles, das sind Fighters, das sind Leute, die sich gegen das System gestellt haben. Also, da kann ich als Dee Snider schon We're Not Gonna Take It singen. Auf dem Küchentisch im Musikvideo von der Spießerfamilie. Und das liebe ich auch und das finde ich super. Aber dieser ganze Rebellionsgedanke im Rock'n'Roll, also dieses ganze Dagegensein und weitermachen und sich nicht irgendwie unterkriegen lassen, das ist doch da unterm Brennglas irgendwie durchexerziert.
Voll.
Also unter wirklich krassen Bedingungen. Deswegen habe ich dir heute diese Geschichte erzählt. Und beim nächsten Mal bist du wieder dran.
Beim nächsten Mal bin ich wieder dran. Ich bin schon ein bisschen am Gedanken sortieren, habe aber noch kein Thema.
Ja, ich bin da auch immer echt relativ. Ich springe dann vom 100. zum 1000. Und dann lege ich mich sehr kurzfristig fest.
Genau.
So, wie so ein Pendel und dann, okay, das mache ich.
So ist es ja.
Aber dann freue ich mich schon sehr auf die nächste Folge. Und ich freue mich schon sehr, dass wir jetzt dann die Instagram-Umfrage zum Thema Hüftgitarren
starten. Und liebe Firma, ich bin bereit.
Liebe Firma da
draußen. Bin bereit für eine Testrunde. Ihr könnt es gern einschicken.
Da komme ich verdammt zu dir, gell? Das lasse ich mir nicht entziehen.
Ja, sehr gern. Wir können
das Spektakulum.
Liebe Firma, wir können miteinander quasi, also Shake und ich können miteinander ein Promo-Video machen. Aber dann machen wir es so, dass die Firma die Spritkosten zahlt.
Ja, das ist gut. Ja, mindestens. Ja, wir fangen klein an.
Genau.
Gut. Gut haben wir das geklärt. Ich finde es auch schön, dass wir es so offen halten, dass sich ja da jetzt recht viele Firmen angesprochen fühlen können. Das ist ja marketingtechnische. Es ist wirklich schlau von dir gemacht, Cora.
Ich bin da wirklich Marketing-Genie in der Hinsicht.
Ja.
Ihr arbeitet 14 Jahre in einem Gitarrenladen, also ein bisschen was muss ich ja schon mitgekriegt haben hier.
Ja, das stimmt allerdings. Gut, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Jawohl.
Bis dahin, Cora, halt die Ohren steif und ihr da draußen haltet die Ohren auch steif. Lasst euch nicht unterkriegen. Hört ein bisschen Big Mama Thornton.
Genau.
Ist eine gute Sache.
Das werde ich jetzt auch machen und denkt mal drüber nach, wie wir euch benennen können. Euch liebe Community.
Ja, das ist eigentlich das Wichtigste.
Das mal wieder als Hausaufgabe.
Community-Name.
Als Hausaufgabe von mir. Ich vergib gern Hausaufgaben irgendwie, habe ich das Gefühl.
Oh, jetzt geht's hier schon wieder mit die Hausaufgaben ums Eck.
Ja, ich bin der Streber.
Da denken wir alle drüber nach und beim nächsten Mal haben wir bestimmt die Wahnsinnsvorschläge bei.
Ja, glaube ja.
Da freue ich mich schon drauf.
Okay, dann.
Gut.
Eine wunderbare Zeit und bis dahin, macht's es gut. Ciao, ciao.
Macht's es gut. Servus.